Ich rate nie zu unterschätzen die sogenannte China Speed. Okay? Tatsächlich, ich habe mit ein paar Manager der Flugfahrtindustrie vor einigen Monaten darüber diskutiert, weil wir in der Automobilindustrie gerade das erlebt haben. Die Capability von China in der Produktentstehungsprozess, in der Gestaltung der Ökosystem-Network von verschiedenen Firmen in China, in diese Konstrukte Geschwindigkeit zu gewinnen, ist phänomenal.
Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Herrmann und ich bin sehr glücklich und froh darüber, heute einen ausgewiesenen Industrieexperten begrüßen zu dürfen, Federico Magno, seit 2017 Geschäftsführer von Porsche Consulting. Er hat bereits 2000 die Karriere in diesem Unternehmen begonnen, hat 2007 das erste Auslandsbüro von Porsche Consulting in Mailand aufgebaut und geleitet und hat, wie viel in Italien, einen Abschluss von der Lite-Universität Bocconi aus Mailand. Federico, herzlich willkommen zum Podcast.
Andreas, vielen Dank. Was für eine Ehre, hier zu sein. Und by the way, trotz meiner Vergangenheit, 25 Jahre bei der Porsche Consulting, ich fühle mich immer noch jung. Ist eine Ehre, hier zu sein, Andreas.
Sehr schön, ich freue mich sehr. Federico, wir reden in diesem Podcast natürlich sehr häufig über die Automobilindustrie und ich bin sehr froh, dass wir auch mal über eine andere Industrie, über eine andere Mobilitätsindustrie sprechen können, nämlich die Luftfahrt. Und lass mich da gleich mal ins Thema hineingehen mit der Frage, Boeing ist derzeit in allen Medien, die 737 scheint irgendwie das Problemflugzeug zu sein. Was ist da los bei Boeing? Können wir noch sicher fliegen?
Vielen Dank für die Frage, Andreas. Also es ist besonders schon zu registrieren, dass du nicht sofort eine Frage bezüglich der Automobilindustrie mir stellst. Trotz meiner Visitenkarte, ne? Porsche Consulting, das ist echt sehr gut. Deswegen, ja, Professor für Mobility, Mobility Pioneers, vielen Dank. Ja? Wir fangen an mit etwas anderes, besonders wichtig. Ich betätige eine zweite Framing. Ich will betonen, dass die Firma Boeing eine phänomenale Firma ist. Und auch in der Vergangenheit war bekannt für uncompromised quality. Eigentlich der Claim war, if it's not Boeing, I'm not going. De facto wirklich the non plus ultra für Luftfahrt. Jetzt natürlich, man hat gelesen, die Firma hat ein paar Struggle in Richtung Qualität. Und meine Interpretation der Situation ist the following. Die Firma hat eine dreidimensionale Herausforderung erlebt. Gleichzeitig technologisch in Richtung neue Materialien und auch Softwareization der Added Value. Zweitens, Notwendigkeit zu Catch-up, das heißt Speed in der Entwicklungsprozess, auch eine große Herausforderung. Und drittens, Andreas, die Notwendigkeit, die Kosten unter Kontrolle zu behalten oder eigentlich die Kosten zu reduzieren. Meine Interpretation, Andreas, ist, dass diese drei parallele Herausforderungen haben gezwungen, die Firma sehr viel zu outsourcen. Und diese Outsourcing hat mit sich genommen, die Notwendigkeit, die Lieferkette mit maximaler Aufmerksamkeit in Richtung Qualität zu managen. Und da wahrscheinlich ist jetzt das Problem entstanden. Und die Herausforderung für das Management ist tatsächlich jetzt zu wiedergewinnen, das Vertrauen der gesamte Passagiers und Airlines, tatsächlich betonen und leben eine uncompromised Quality Strategy. Und in einem operativen Management Point of View, das bedeutet eine besondere Aufmerksamkeit auf Supply Chain Management und Qualität.
Mhm. Ja, das ist ein interessantes Thema Auslagerung, Teile und Herrsche. Das haben wir beide ja schon mal auch im Zusammenhang mit der Automobilindustrie diskutiert. Ich kann mich daran erinnern. Aber darf ich da noch mal zur Luftfahrt nachfragen? Wir kennen ja diesen Wettbewerb zwischen Airbus und Boeing, der schon über einige Jahrzehnte geht. Jetzt taucht COMAC am Himmel auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie schätzt du diese Firma ein? Wird die ein ernsthafter Spieler? Gibt es einen Dreiklang irgendwann zwischen COMAC, Airbus und Boeing?
Ich gehe jetzt mit sehr klare deutsche Zielstrebigkeit zu einer sehr einfachen Antwort. Ja? Trotz meiner italienischen Herkunft, Andreas. So, und die punktuelle Frage, Antwort ist ja. Ich bin tatsächlich überzeugt, dass das so sein wird. Grund dafür, wir haben das gerade erlebt in der Automobilindustrie. Wir haben das auch erlebt in anderen Industrien. Das heißt, meine Schätzung ist, dass wir werden erleben eine tripolare Wettbewerbssituation zwischen Airbus, Boeing und COMAC. Zweite, wir werden auch erleben eine Firma in China, die nutzt diesen großen Vorteil der Binnenmarkt. Meine Schätzung ist, dass in ungefähr 2 Jahrzehnten 20% der gesamte Airplane-Volumen verkauft und produziert in China stattfinden wird. Und deswegen diese Capability to scale in einem Binnenmarkt wird sicherlich benutzt.
Jetzt denkt man ja, Airbus und Boeing, die müssten eigentlich einen riesigen Vorsprung haben, weil sie schon jahrzehntelang auf dem Markt sind und da kommt jetzt so ein neuer Player in diesen Markt hinein. Kann man denn so schnell Know-how im Airline-Bereich aufbauen oder sind dann diese Flugzeuge schlechter, von minderer Qualität? Wie muss man das einschätzen?
Ich frame die Antwort für dich in eine an Metaebene, wenn du mich erlaubst. Ich rate nie zu unterschätzen die sogenannte China Speed. Okay? Tatsächlich, ich habe mit ein paar Manager der Flugfahrtindustrie vor einigen Monaten darüber diskutiert, weil wir in der Automobilindustrie gerade das erlebt haben. Die Capability von China in der Produktentstehungsprozess, in der Gestaltung der Ökosystem-Network von verschiedenen Firmen in China in diese Konstrukte Geschwindigkeit zu gewinnen, ist phänomenal. Und das heißt, wäre für mich wirklich ein Fehler zu glauben, dass eine 10 Jahre technologischer Vorsprung eine verteidigbar Wettbewerbsvorteil sein wird. Deutlich schneller als was wir glauben, diese 10 Jahre werden sich reduzieren und dann entsteht eine Überholung. Und deswegen tatsächlich für mich, wenn ich wäre jetzt der Berater für die europäische oder westliche Flugzeugproduzenten, ist absolut zu arbeiten auf 2 Themen. Geschwindigkeit in der Entwicklungsprozess und Innovationsmanagement und zweite Thema Uncompromised Quality, wie ich dir gerade erwähnt habe.
Könnten wir China Speed eigentlich auch oder steht da irgendwas Kulturelles, Organisatorisches uns im Wege, um in der Automobilindustrie, in der Airline-Industrie genauso schnell zu sein wie die Chinesen? Also machen die irgendetwas grundsätzlich besser oder an was liegt es, dass die China Speed haben und wir haben offenbar European Speed?
Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, das ist mein Job. Für diese 6 Monate gewesen, an das Thema zu arbeiten. Das heißt, vielen Dank, Andreas, dass du die Frage gestellt hast. So, auch hier eine sehr mutige, optimistische, aber wirklich von großer Überzeugung belegte Antwort vorneweg. Ja, es ist machbar zu matchen. Ich will matchen. Wir müssen die Geschwindigkeit matchen. Das heißt, ich habe nicht nur eine Überzeugung, sondern eine Willingness to act in Richtung, ja, wir müssen das machen. Zweitens, jetzt an eine zweite Ebene, deine Frage war, wird etwas anders gemacht, organisatorisch oder kulturell? Organisatorisch und technologisch, ja. 3 Schichten Entwicklung, Extremnutzung von Simulationen, extrem intelligente Nutzung von Ökosystempartner, Fokussierung auf das Wesentliche, ja? Sehr klare und robustes Strategy Deployment ohne Verschwendung. Ich werde nicht sagen, aber das Thema ist kulturell. Das heißt tatsächlich, das sehe ich nicht, ist eine Way of Working, das wir tatsächlich in Europa oder in der westlichen Welt können analysieren, vielleicht adoptieren, aber mein intellektueller Anspruch wäre, Andreas, eigentlich zu verbessern.
Ich habe trotzdem eine These, die hat mir auch schon mehrfach Ärger eingebracht bei Vorträgen, aber ich möchte sie dir trotzdem mal vortragen, da interessiert mich deine Meinung. Natürlich sind Unternehmen in Europa, im westlichen Umfeld hierarchisch, aber am Ende brauchst du doch einen gewissen Konsens. Und mein Eindruck ist, in so radikalen Zeiten, in Zeiten der Disruption, tun sich sozusagen Kulturen leichter, die, in denen von oben durchregiert wird, wie jetzt in China, in so einem staatskapitalistischen System, was sich sicherlich auch auf die Kultur der Unternehmen dort auswirkt. Und sind wir nicht auch deshalb zu langsam, weil wir sozusagen immer in gewisser Weise diesen demokratischen Konsens herbeiführen müssen?
Das ist eine sehr intelligente Frage. Und ich muss zugeben, ich stelle mich die Frage jede Samstagmorgen, wenn ich joggen gehe. Das heißt, ich reflektiere an einer soziologischen Ebene tatsächlich, ob eine westliche, konsensumorientierte Demokratie die gleiche Speed of Change realisieren kann wie eine kapitalistische Semidiktatur. Sagen wir so, ich gehe direkt auf den Punkt. Und meiner Meinung nach, ja, weil vielleicht wir verlieren in der ersten Teil der Race ein bisschen in Geschwindigkeit, in der sogenannten Abstimmung, Konsensum, aber unser System hat eine sehr hohe Resilienz, ist ein sehr resilientes System. Und deswegen, ich glaube, ja, das ist tatsächlich matchbar. Was ich glaube, ist aber notwendig für alle westlichen Firmen, ist zu lernen, zu arbeiten mit einer sehr stringenten Strategy Deployment. Das heißt, die Capability zu verbinden, ein bisschen diese verschwendungsfreie Strategy Implementierung mit alle die positive Zutaten, dass das westliche Welt mit sich trägt.
Okay. Darf ich noch auf ein Thema kommen rund ums Fliegen, das vermutlich viele Hörerinnen und Hörer besonders interessiert? Wir reden ja immer über Emissionsreduktion und beim Fliegen wird wahrscheinlich der batterieelektrische Antrieb nicht möglich sein, weil einfach Batterien zu schwer sind. Wie kommen wir da weiter? Ist synthetischer Kraftstoff die Lösung fürs Fliegen oder was siehst du da, um die Emissionen substanziell zu reduzieren?
Tatsächlich, gerade wie du erwähnt hast, es ist nicht möglich, aufgrund des Gewichts oder der Energiedichte, eine Zukunft, at least jetzt, mit unserer Technologie-Trajectory, eine Welt zu vorhersehen mit batteriegetriebenen Flugzeugen. Oder mindestens nicht für Mittel- oder Langstrecken. Vielleicht, weißt du, die Vertical Mobility, Aero-Taxi, können so einen Antrieb haben, aber in der Middle oder Long Range, das ist tatsächlich im Moment nicht vorhersehbar. Das heißt, wenn wir wollen eine Zukunft erleben mit Zero Emission, dann tatsächlich ist notwendig zu denken an alternative Kraftstoffen. Und meine persönliche Meinung, persönlich, ist, dass wir werden erleben eine Welt, wo das Thema E-Fuel eine hohe Bedeutung bekommt. Das heißt, für Schiffenverkehr und Flugzeugen, diese Technologie, diese Antriebe, die hydrocarburische Moleküle wird immer noch eine Bedeutung behalten.
Porsche hat ja oder ist daran, ein Werk in Südamerika zu bauen für synthetische Kraftstoffe. Man könnte sich ja auch Nordafrika vorstellen, dort haben wir viel Sonnenenergie, weil man braucht ja sehr viel Energie, um diese synthetischen Kraftstoffe herzustellen. Siehst du da eine Entwicklung? Geht da was voran oder ist es immer nur in der Diskussion?
Meine Antwort hat früher eine Ebene der geopolitische Geschmack und dann ich gehe punktuell auf das Thema E-Fuel. Der geopolitische Geschmack, Andreas, ist der following. Wir werden erleben eine Welt, wo de facto der südliche Hemisphäre Energie generiert, genau wie du gesagt hast, Australien, Afrika und Südamerika. Und wir brauchen eine Transportlogik für diese generierte Energie in Richtung der nördliche Teil der Hemisphäre. Und das Thema E-Fuel, das heißt, die Molekül von Hydrocarbon ist eine gute Wege, um die Energie zu transportieren. So, das heißt, das ist die erste Teil der Antwort an deine sehr richtige Frage. Zweitens, an das Thema E-Fuels. Ich glaube, das ist notwendig, parallel an diese zwei Szenarien zu arbeiten. Parallel, weil wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, die werden parallel in Einsatz kommen. Für Mobility in Richtung Autos, LKW, Züge, wir werden erleben eine de facto komplette Elektrifizierung. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir wollen tatsächlich emissionfrei leben, für Flugzeuge und Schiffe, da müssen wir an etwas anderes zu denken. Und deswegen diese E-Kraftstoffen ist tatsächlich die Antwort, wo wir glauben, die Technologie-Trajectory im Moment tendiert.
Mhm. Federico, jetzt muss ich mit dir noch über ein Thema reden, das uns alle irgendwie bewegt. Und reflexartig haben wir da bestimmte Reaktionen. Es geht um die Deutsche Bahn. Ich hatte heute einen Gast, der hat mir wieder erzählt, der kommt zu spät und Baustellen und Zugausfälle. Du bist ja da Insider. Wann und was ist da schiefgelaufen? Da muss es doch irgendwo mal einen Punkt gegeben haben, wo man Investitionen gestoppt hat, wo man irgendwie oft, wenn ich so salopp sagen darf, auf diesen falschen Pfad gekommen ist, dass wir heute eine Bahn haben, die im Prinzip aus Sicht vieler Nutzer einfach nicht funktioniert. Kannst du uns da mal so ein bisschen Licht in dieses Dunkel geben?
Ja. Aber in aller Respekt der Compliance-Regeln, ich werde dir meine Antwort geben, weil ich nutze die Deutsche Bahn und ich recherchiere sehr viel in dem Field von Mobility. Das heißt auch im Vergleich ein bisschen mit, was du erlebst in der Schweiz oder Österreich oder wenn man betrachtet Japan, Italien oder Frankreich. Okay, das heißt wirklich nicht tatsächlich als Insider, sondern mehr als also Manager in der Mobility-Sektor. Und ich will trotzdem, wenn du mich erlaubst, anfangen mit einer positiven Note. Das ist tatsächlich notwendig, Andreas. Die Schienennetz in Deutschland ist eine der dichtesten in der Welt. Die Deutsche Bahn macht täglich einen phänomenalen Job in der Transport von Personen und Gütern. Und wir erleben ein System, wo gleichzeitig auf die gleiche Schienennetze Güter und Personen transportiert werden. Und da siehst du schon eine kleine Brücke zwischen positiv und vielleicht Lösungsfindung, okay? Diese gleiche Nutzung von der Strecke. So, jetzt, unabhängig von dieser positiven Note am Anfang, tatsächlich gibt es Room for Improvement, ja? Das ist schon ohne Zweifel so, Andreas. Und ich fange an mit einer Registrierung von einer Tatsache. In der Vergangenheit, der deutsche Staat und die Deutsche Bahn hat ein Tick weniger investiert in der Schienennetz und in der Deutsche Bahn. Das heißt, zum Beispiel gebe ich dir ein paar Zahlen, ne, damit du verstehst, in Richtung Benchmark. In 2022 die Investition pro Capita in Deutschland war ein Drittel, als was in Österreich gemacht wurde, und in 2022 im Vergleich zu der Schweiz ein Viertel. Okay. Das heißt, de facto pro Capita wird weniger investiert. Und in Vergangenheit war auch so. So, jetzt, das heißt, Lösung ist nicht nur Geld zu investieren, weil das wäre eine viel zu einfache und unprofessionelle Antwort. Meiner Meinung nach existieren Strategien, das erlauben uns eine Erhöhung der Kapazität in der Schienennetze ohne eine gigantische Investition in neue Straßen. Okay? Und existieren schon jetzt in Europa solche Beispiele. Zum Beispiel eine deutlich hohe Nutzung der sogenannten ETCS, der European Train Control System, erlaubt, dass die Züge nebeneinander mit hoher Geschwindigkeit fahren können. Und das bedeutet, dass in der gleichen Strecke du hast de facto mehr Kapazität. Okay. Oder eine deutlich höhere Nutzung von Überholschienen. Das bedeutet auch, dass wenn ein Zug stoppt, mit hoher Frequenz kann ein anderer Zug überholen. So, solche Strategien theoretisch könnten mit einer geringen Investition de facto 20% mehr Kapazität generieren in der bestehenden Netze. Und ich bin absolut überzeugt, dass das Management von Deutsche Bahn das im Blick hat und wird die entsprechenden Maßnahmen implementieren.
Jetzt kommt dann noch hinzu, dass in diesem ganzen Schienengeschäft diese Investitionen erst mittel- und langfristig wirken. Ja, ich meinte, die Bundesregierung hat ja die nennt es ja immer Sondervermögen aufgelegt für die Bahn. Ich glaube, es sind 80 Milliarden, wenn ich das irgendwo gelesen habe, über mehrere Jahre natürlich verteilt. Aber bis wann wird es wirksam? Also bis wann sind sozusagen diese Defizite, die wir jetzt jeden Tag erleben, trotz dieser enormen Anstrengungen, die ich überhaupt nicht in Zweifel ziehe, bis wann erlebt der normale Reisende substanzielle Verbesserungen? Ist es in 5 Jahren? Ist es in 10 Jahren? Kannst du das so ein bisschen mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen ja auf dieser Zeitachse verankern, auch diese Langfristigkeit sozusagen dieses Geschäftes?
Ich bin am Schreiben die Antwort, weil ich, du stellst mich schon komplizierte Fragen und wichtige Fragen.
Ja, ich hab nicht jeden Tag einen Industrieexperten.
Ich freue mich besonders. Und wie gesagt, ich will realistisch sein für dich und für deine Zuhörer, aber ich will auch eine wirklich seriöse, aber auch positive Note geben. Und ich fange an mit der positiven Note. Die Möglichkeit zu implementieren prädiktive Maintenance für die Zugflotte könnte eine schnelle Maßnahme sein. Das heißt, dass ein Zug nicht die richtigen Ersatzteile hat oder dass ein Zug in Verspätung ist, weil die Kapazität in einer Reparaturwerkstatt nicht richtig allokiert bekommt, ist eine Verbesserungsmaßnahme, die könnte tatsächlich kurzfristig organisiert werden. Okay, das heißt, wir sprechen hier von 1 oder 2 Jahren, weil de facto ist eine Erhöhung der Robustness der bestehenden Flotte. Das heißt, ein Teil der fehlende Service, der fehlende Kapazität auf dem Schienennetz ist in Verbindung mit Optimierungen in Richtung prädiktive Maintenance, Capability der Werkstätte zu reparieren und Availability der Ersatzteile. Das ist die positive Note. Das wäre tatsächlich eine Quick Wins. De facto, auch Andreas, viele Baustellen, die du gerade erlebst in der Schienennetz, haben zu tun mit einer Erhöhung der Kapazität, mit der Implementierung von die sogenannte Überholgleisen, was ich gerade dir erwähnt hat, und die Implementierung von dieser European Train Control System. Aber tatsächlich diese strukturelle Maßnahmen wirken wahrscheinlich in 15 Jahren. Okay. Das heißt, de facto, wir müssen weiter erleben eine Welt, wo wir gerade erleben Quick Wins und die Beibehaltung auch von einer Regierung und politischer Point of View, die notwendige Beibehaltung der Fokus auf Investitionen für die Verbesserung der gesamten Schienennetz. Vielleicht hier gibt es eine italienische oder ausländische Blick auf die Herausforderung. Und das ist die geografische Struktur von Deutschland. Das ist tatsächlich sehr unterschätzt, wie kompliziert ist in einem Land konstruiert wie Deutschland, diese super High-Speed-Train-Netz zu realisieren. Warum? Ich mache die Analogie zu Japan oder Frankreich. Frankreich ist sehr Paris-zentrisch. Das heißt, wenn du willst ein Netz malen, es ist schon klar, dass du musst alles Paris-zentrisch organisieren. In der andere Teil der Welt, in Japan ist de facto eine sehr schmale und lange Insel und das heißt, der Zugnetz ist de facto eine Linie, die hin und her pendelt, die sogenannte Shinkansen. Und das ist de facto von der Organisation, Steuerung, Taktum ein Tick einfacher. Deutschland ist ein fantastisches Land, aber wie ich dir gerade erwähnt habe, sehr kompliziert in der Netzstruktur, multipolar. Und de facto, das heißt, die sogenannte Deutschland-Takt, die Konstruktion von einem High-Speed-Netz hat eine deutlich hohe Komplexität mit sich genommen.
Also ich sehe schon, der Föderalismus wirkt sich nicht nur im Bildungswesen aus, sondern offenbar auch im Transportwesen.
Ja, aber ich bin trotzdem ein Fan davon. Deswegen, ja.
Ja, ich auch.
Am Ende würde der Prävalenzsystem sein, weil am Ende würde der beste Netz der Welt sein.
Genau. Federico, weißt du, was besonders ist an diesem Podcast? Du noch viel mehr, aber ich auch. Wir kommen ja aus der Automobilindustrie. Wir haben jetzt 25 Minuten nicht einmal über die Automobilindustrie gesprochen, sondern mal über Industrien, die viel mit Mobilität zu tun haben, aber von uns nicht jeden Tag beleuchtet werden. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar für deine Einsichten, für deine Insights, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast zu diesen Themen. Es war mir eine große Freude, heute mit dir zu sprechen, und ich freue mich auf viele weitere Begegnungen mit dir. Vielen Dank, Federico, dass du heute für uns Zeit hattest.
Danke, Andreas. Es war eine Ehre und viel Erfolg. Auf Wiedersehen.
Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann.